Projekt Umbruch. Ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Interviews mit André Rosenthal. Wir sind heute alle vier da, um im Anschluss an das Interview nochmal sehr ausführlich zu diskutieren. Wir hatten es ja im ersten Teil schon angekündigt, dass es heute so einen Schwerpunkt gibt zu Fragen von Identität, Ostidentität, was ja ist das eigentlich, gibt es das, brauchen wir das? Und ja, wir haben das Interview jetzt anders genommen, da nochmal intensiver wieder einzusteigen, weiter zu diskutieren in unserer kompletten Runde.
First time auch, ne? Zum allerersten Mal, alle zu vier.
Ja, allererste Mal, alle vier, genau. Sagt doch nochmal alle kurz Hallo und dann geht's los.
Hallo.
Hallo und viel Spaß.
Hallo.
Super, dann viel Spaß beim Interview und wir hören uns danach zu unserer Diskussionsrunde. Bis dann.
Und ist diese ostdeutsche Herkunft oder dieses Label, ist das trotzdem was für dich, was dir wichtig ist oder wo du das Gefühl hast, dass es eine Relevanz hat dann für dich oder auch in der Art, wie Leute dich irgendwie wahrnehmen?
Eigentlich nicht. Die Leute, die mich nicht kennen, die mich zum ersten Mal sehen, haben keine Vorstellung, wo ich herkomme. Also die wissen nicht, dass ich aus Berlin komme. Würden es auch nie denken. Weil meine ganze Verhaltensweise, meine Denkweise, meine Denkstrukturen sind eigentlich nicht typisch ostdeutsch. Waren sie auch nicht. Die waren die auch nicht zu DDR-Zeiten.
Ich soll die Frage, ob das gibt überhaupt? Ne?
Ich glaube, dass es eher regional ist. Wenn man in einem bestimmten Land groß wird, dann, ich mag die Weite Brandenburgs oder die Weite hier Mecklenburg oder so weiter. Ich finde Berge auch ganz cool, aber Berge bin ich nicht groß geworden. Da fühle ich mich immer wie im Urlaub. Aber im flachen Land fühle ich mich zu Hause. Ja. Und ich fahre auch gerne an die Ostsee, aber ich fahre genauso gerne auch zum Pazifik. Ich habe ja jetzt 5 Jahre in den USA jetzt gewohnt auch, die größten Teile. Und ich finde die USA bezaubernd. Das ist neben England meine zweite große Liebe. Und da lebe ich jetzt auch partiell. Und den Luxus oder die Möglichkeit zu haben, in 2 Ländern zu leben, wie hier in der Nähe von Berlin und in Kalifornien, ist schon, was sehr viel Spaß macht. Und mir gefällt Kalifornien von der Landschaft her, vom Drive, von der Geschwindigkeit, wie dort Entscheidungen getroffen werden, wie Sachen umgesetzt werden. Ja, das macht mir eigentlich viel Freude. Und insofern glaube ich, ist es weniger die Frage Ost-West, sondern eher eine regionale Sache. Es gibt also auch in den USA zwischen Ostküste und Westküste massive Unterschiede. Die Kultur ist eine völlig andere. Die sprechen zwar Englisch, aber die verstehen sich auch nicht. Da die Leute an der Ostküste kommen in Kalifornien auch nicht so zurecht. Die gehen da mal hin und machen Urlaub und dann sind sie aber schnell wieder an der Ostküste. Weil sie mit dem komischen Gehabe, was an der Westküste ist, nicht zurechtkommen. Und so sehe ich das auch. Also ich glaube, jemand, der aus Braunschweig kommt oder aus Hannover oder aus München ist oder aus Freiburg, ist mehr regional geprägt. Ja. Wenn ich in der Eifel groß geworden bin, im Länderdreieck, dann finde ich das super cool. Und dann finde ich das hier in Brandenburg ziemlich grottig und langweilig, was ich durchaus verstehen kann. Ja. Ich glaube, man muss Deutschland ganz anders wahrnehmen. Man muss Deutschland aus der Geschichte wahrnehmen als ein Vielstaatensystem. Wir hatten Dutzende Länder, Herzogtümer, Grafschaften. Wenn man zurückguckt, wenn man einfach mal guckt, wie Deutschland strukturiert war im 16., 17. Jahrhundert, was ja nicht so lange her ist, das definiert uns viel mehr als die Frage, du kommst aus dem Osten oder du kommst aus dem Westen. Ja, ein Hanseat ist ein Hanseat und jemand, der aus Berlin-Brandenburg kommt, den kann man eigentlich erkennen, aber weniger an Ost oder West, sondern eher daran, wie die reden und was die denken und was die essen und was ihnen wichtig ist. Ja. Und man muss, glaube ich, das so diskutieren. Man erkennt auch Thüringer ganz genau, weil die essen was ganz anderes, als was man hier isst. Die sind auch, oder die Sachsen sind einfach lieblicher. Also netter, Freund. Oder wenn man ins Rheinland kommt, sind die Leute nett und freundlich. Man denkt gar nicht, dass man in Deutschland ist. Ja, das ist eine ganz andere Lebenskultur. Ne? Ganz anderer Frohsinn. Da findet man optimistische. Die Leute lächeln, die laden einen ein. Da denkt man, man kann jetzt gleich da, wird man eingeladen, kann Kaffee und Kuchen, man kann gleich da übernachten. Das würde man hier in Brandenburg nicht. Hier braucht man 30 Jahre. Da wird man eingeladen, damit jemand dein Tor aufsperrt und einen reinlässt. Ja.
Ja, es ist interessant, dass du das so...
Also wenn man hier mal durch... Ich meine, ich lebe ja noch dicht an Berlin dran und fühle schon, ich bin im Ausland. Wenn man hier noch 20... Ich war gestern in Jüterbog zu einem Orgelkonzert. Wenn man da in den niedrigen Fleming reinfährt, dann hat man das Gefühl, dass das Ende der Welt ist da erreicht. Ja? So eine andere Welt. Die ist Jahrhunderte zurück. Ja. Das haben aber auch schon Bettina und Achim von Arnim gesagt, als sie sich da zurückgezogen haben. Auf die Landes, da im Land, so ein kleines Gut da führen wollten und die Landfrische genießen wollten. Die waren so isoliert. Ich glaube, die Bettina ist ja auch nach 3 Jahren geflüchtet wieder nach Berlin.
Tja. Hat nichts verändert.
Und hat ihren armen Mann zurückgelassen, ja, weil sie nicht vom mondänen Leben in Berlin lassen konnte. Da hat sich nichts hat sich, ist es noch genauso wie damals. Ja. Also ich denke, wir müssen aufhören, in diese Stereotypen Ost- und Westdeutschland zu. Deswegen habe ich vorhin gesagt, Ostdeutschland gibt es in dem Sinne nicht. Es gibt auch kein Westdeutschland. Nur weil es im Westen aus der Sicht eines Berliners liegt, der größte Teil von Deutschland im Westen von Berlin. Ja, okay. Aber deswegen Westdeutschland zu sagen, ist doch totaler Schwachsinn.
Nee, es sind ja auch sehr grobe Kategorien, ne, die, glaube ich, wirklich auch weniger...
Und die helfen nicht.
Mit der Geografie auch zusammenhängen.
Die Hessen haben mit den Thüringern so viel mehr Gemeinsamkeiten, ja. Schon das Wappen, man kann ja die Wappen kaum auseinanderhalten. Ja, ich glaube, man muss in Deutschland wirklich tief buddeln. Man muss die Leute aus der regionalen Herkunft her verstehen, aus ihrem Dialekt, aus dem, was sie essen, aus dem, was sie denken, wie ihre Familien, ob sie protestantisch oder katholisch sind oder keiner Religion nachhängen, das prägt einen viel mehr als alles andere. Und das ist sozusagen für kurze Zeit diese DDR-Sozialisierung gegeben hat und dann die westdeutsche Sozialisierung ist einfach ein aufgestülptes politisches Folge des geteilten Deutschlands gewesen. Das wäre nie passiert in dem Sinne, wenn die Alliierten Deutschland nicht aufgeteilt hätten. Und ich glaube, es war ein schwerer Fehler der Alliierten, das zu tun. Deutschland wäre viel weiter auch im Begreifen der Schuld, wenn Ost- und Westdeutschland nicht geteilt gewesen wären. Wir hätten viel schneller die Vergangenheit aufarbeiten können und hätten einen viel positiveren Beitrag für die europäische Entwicklung leisten können. Das ist meine Haltung. Deswegen bin ich eigentlich, war schon immer dafür, Ost- und Westdeutschland zu überwinden. Schon weit bevor die DDR untergegangen war. Aber nicht, weil ich die DDR loswerden wollte. Ich glaube, die DDR hatte nie das Recht überhaupt als Land zu existieren. Das war in sich eine Fehlgeburt. Es war ein politischer Fehler. Und der wurde durch Stalin sozusagen zementiert. Und es gab dann keinen Weg dran vorbei. Ja, gut, aber es ist eben schwierig. Jemand, der so viele Tote zu verantworten hat, das ist schon nicht so ganz einfach. Aber was sozusagen 1949 gegründet wurde, gut, am Anfang hatte ja auch die DDR noch ein anderes Ambiente, glaube ich, noch einen anderen Anspruch.
Was da aufgebaut wurde? Oder
ja, dass sie wollten wirklich ein alternatives Deutschland, oder einige der damaligen Akteure wollten wirklich ein alternatives Deutschland aufbauen, aber das schon, ich glaube, 5, 6, 7 Jahre danach waren diese Illusionen alle schon wieder hinfällig.
Naja, und die Basis war ja stalinistisch. Ne?
Ja.
Trotz alledem, also ne, so dem, mit dem man selbst den politischen Anspruch für richtig und wichtig erhält, war die Grundlage vielleicht.
Naja, es kam ja einer der Urstalinisten, Ulbricht, war ja nun wirklich ein Stalinist, der aus Moskau kam, dort überwindet hat und der eigentlich keinen also keine wirklich gute Fantasie oder keine wirkliche politische Instinkt hatte, der eigentlich nur das gemacht hatte, was Khrushchev wollte oder wer auch immer, erst Stalin und dann Khrushchev. Also übrigens hat die DDR eigentlich versaut. Also wenn es eine Chance gegeben hätte, ein zweites Deutschland aufzubauen, dann hätte man das viel liberaler und natürlich demokratisch machen müssen.
Ja, oder auch diverser. Es gab ja, also ja. In der Sowjetunion ja ähnlich, es gab ja auch...
Moderner eigentlich, man hätte es moderner aufbauen müssen, ja.
Ja, mit den, ne, den sozialen Ansprüchen.
Ja, man hätte eine Demokratie auf, eine parlamentarische Demokratie aufbauen müssen, die wirklich gut funktioniert, mit Alternativen. Mhm. Aber ich denke, auch das wäre nicht gut gegangen. Ich glaube, historisch gesehen gab es keinen Raum für ein kleineres, zweites Deutschland, was eigentlich nur dank Stalins Gnaden dahin gebaut wurde. Es war ein künstlicher Organismus.
Ja, was ich mich frage oder auch jetzt im Rahmen der Interviews, die wir machen oder in der Auseinandersetzung, ist, inwiefern dann eben dieses Ostdeutsche und auch mit der Identität eigentlich wirklich dann auch erst mit dem Umbruch und der Zeit danach eigentlich entstanden ist. Das ist vielleicht wirklich, du sagst, auf eine Art, also natürlich, das war die Lebensrichtung wirklich bei vielen Leuten, ich glaube, es ist auch in die Familien, zumindest kenne ich es aus meiner, das ist Teil davon, das ist da auch eingesickert und die Erfahrung, die man da gemacht hat, aber das wäre jetzt nicht die These, vor allen Dingen diese Umbruchzeit und eben auch die großen Enttäuschungen auf vielen Ebenen, von denen die Hoffnung hatten, jetzt verändert sich was, auch politisch, gesellschaftlich in eine bestimmte Richtung, ab, bis hin zu denen, die eben ja alles verloren haben auf eine Art, was sie hatten, weil ihr ganzer Lebensentwurf plötzlich nichts mehr wert war, genau, die Berufe, die es nicht mehr gab, die Betriebe, die geschlossen wurden, auch wenn sie sich vielleicht eigentlich getragen hätten. Und dass das dann eigentlich dazu führt oder führt
zu einer neuen Ostidentität?
Ja, zu denken, diese Abgrenzung ganz stark zu machen, wo viele vielleicht vorher dachten, ja, wir sind doch Deutsche, wo diese Unterscheidung eben gar nicht so stark war. Und dass dann aber eben durch diese 90er Jahre und ja, teilweise auch einer irgendwie Überheblichkeit oder ja auch wirklich, dass eben nicht geguckt wurde, was nehmen wir auch mit aus der DDR an irgendwie Sachen, die oder machen wirklich aus zwei irgendwie was Neues Drittes, dass das ja nicht passiert ist.
Das lag aber wieder an der Kurzsichtigkeit der kohlschen Regierung, dass die nicht gesehen haben, dass es ein paar Sachen gab in Ostdeutschland, die durchaus ganz gut waren, von dem ja auch ein ganz kleiner Teil noch da ist. Gerade was so Kindergärten und so anlangt, Infrastrukturen oder so. Ich verstehe, was du sagst. Ich versuche auch schon darüber nachzudenken. Und meine erste Reaktion ist, dass das aber kein guter Ansatz ist, aus einem Frust, aus einer Enttäuschung heraus eine teilnationale Bewegung zu formen. So eine Art der enttäuschte ostdeutsche Gruppe, sozusagen die neue, die dritte Generation in Ostdeutschland sind die Enttäuschten, weil die Eltern enttäuscht sind und jetzt kommt eine neue Ostidentität, die da getragen wird. Möglich, ich will es nicht wegreden oder so, aber ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich glaube, meiner Meinung nach der richtige Weg ist, die regionalen Besonderheiten in Deutschland wirklich zu verstehen. Deutschland war noch nie ein Nationalstaat. Noch nie. Und wird es auch nie sein. Wir werden nicht Frankreich sein. Wir haben noch nie eine wirkliche Zentralregierung gehabt. Und wenn wir sie hatten, ging es total in die Hose. Nämlich im Nazireich, da war ja de facto eine Art national, ganz schreckliche Nationalregierung. Deutschland ist zerklüftet, ist extrem heterogen und das ist eigentlich unser Reichtum. Und mit dieser Unterschiedlichkeit Nord-Süd, West-Ost, ein Bundesland zum anderen und alte und neue Bundesländer ist auch so die nächste Lüge. Die neuen Bundesländer sind eigentlich die älteren Bundesländer. Und wie viele Bundesländer haben wir umgemodelt und vereinigt und die Namen dran, Schleswig-Holstein, was? Ja, es gab Schleswig und es gab Holstein, aber, ja, oder, Ja, weil man kein Geld mehr hat, macht man Gebietsreformen oder man legt Bundesländer zusammen. Mag ja sein, aber Berlin ist in Berlin und Brandenburg ist Brandenburg und der Berliner wird Brandenburg nie verstehen. Also das und umgekehrt wird der Brandenburger Berlin nicht verstehen. Das wird auch in 300 Jahren noch so sein, ja. Und man muss einfach Deutschland mehr verstehen aus dieser Heterogenität, aus dieser kulturellen, sprachlichen und sonstigen Heterogenität. Und das macht dieses Land so fantastisch und interessant, abgesehen davon, dass es ein sehr schönes Land ist, mit sehr viel Reizen. Man muss nicht nach Italien fahren. Das ist auch schön, aber anders schön. Ja. Aber es gibt, glaube ich, keinen Grund, nicht stolz zu sein auf dieses Land, auf die Schönheit, auf die kulturellen Errungenschaften, die dieses Land durchaus hat. Ja, die Klassik und die sogenannten Dichter und Denker. Wenn man davon mehr aufnimmt, schafft man eine viel bessere Identität, als sich als Ostdeutscher zu profilieren. Ich glaube nicht, dass es hält.
Das ist interessant, wie lange das vielleicht noch braucht, auch in so einer Aufarbeitung, also weil ich glaube, das braucht auch noch...
Es gab auch nie eine ostdeutsche Identität. Was es gab die Sachsen, die hatten eine starke Identität und die haben sie auch heute noch. Und die Thüringer sind unheimlich stark und bleiben das auch. Und die Brandenburger sind stark und die Berliner sind als Stadtstaat sicherlich auch wie die Hamburger nicht tot zu kriegen, vor allem... Wenn sie immer Influx kriegen, Berlin kriegt ja den gesamten internationalen Verkehr noch stärker ab als in Hamburg. Die Hanseaten machen ja mehr unter sich. Die verschwistern und verschwägern sich. Und die Berliner kriegen ja sozusagen Leute, die von außen kommen und es cooler und bunter und noch diverser machen, als es ist. Berlin ist ein Schmelztiegel. Und in sich sozusagen interessant. Ich glaube nicht, dass man mit so einer politischen oder sozialen Identität wie Ostdeutschland einen Blumentopf gewinnen kann. Ich glaube, dass es eine Illusion ist.
Ja, ich werde dir weiter nachgehen, weiter die Leute dazu befragen. Ja, das ist wirklich eine große Frage, aber wirklich auch für mich. Ne?
Fühl dich doch als Berlinerin.
Ja.
Oder als Neuköllnerin.
Ja, und trotzdem habe ich das Gefühl, es ist eben dann doch nicht egal, aus dem Osten zu kommen, wie relevant oder wie wichtig und wie sehr man das vor sich her trägt oder das sozusagen...
Wenn du andere Leute triffst, weil die dich dann als Ostdeutsche, junge Ostdeutsche wahrnehmen.
Na, das ist ein Unterschied, macht dann doch.
Das kommt doch noch an, was du sagst.
Ja, deswegen, ich will das gar nicht als so ein... Ich sehe generell solche Kategorien irgendwie sehr kritisch und schwierig. Ich glaube, es verallgemeinert eben immer zu viel und man verliert die Differenzierung und die Nuancen, die es immer gibt. Mhm. Und würde immer auch dafür plädieren, die stark zu machen. Mhm. Und trotzdem merke ich eben in der Auseinandersetzung und in der von meiner Familie hier, aber eben auch im Freundesbekanntenkreis und auch mit den anderen Leuten, mit denen wir auch gesprochen haben, dass es dann doch irgendwas ist, was mehr genommen immer noch oder eben vielleicht gerade wieder mehr Relevanz bekommt, bis es dann vielleicht auch an einem gewissen Punkt wieder auch egal wird, wenn so, aber da, ich habe das Gefühl, es ist immer noch zu viel eben dann doch nicht ausgesprochen oder zu wenig anerkannt von dem, was eben auch nicht gut.
Ich glaube, es würde Deutschland gut tun, wenn nach einer bestimmten historischen Zeit die Geschehnisse 1989, 90 bis 2000 aufgearbeitet werden und die vielen Ungerechtigkeiten, die passiert sind, in der Besetzung von Stellen, in Ämtern, in Universitäten, in Schulen, wenn da mal irgendwann wahrhaftiger drüber geredet wird, und man sagt, ja, das war vielleicht in dem Sinne unnötig und es war eine starke Benachteiligung der Bevölkerung in den sogenannten neuen Bundesländern. Da so eine Geste des Verzeihens oder sozusagen, da haben wir einen Fehler gemacht, das war eigentlich nicht schön. Das hätten wir in Westdeutschland so, hätten wir sozusagen ein westdeutsches Bundesland nicht usurpiert. Da wären wir behutsamer vorgegangen. Das würde Deutschland gut tun. Das kommt aber nicht so schnell. Ne? Also 30, Jahre danach ist noch nicht die Zeit. Das braucht 50 oder 70 Jahre. Es hat ja auch ewig lange gedauert, bis der erste Bundeskanzler in Warschau am Warschauer Ghetto-Denkmal gekniet hat. Und was hat er sich da anhören müssen, Herr Brandt, wie er hier zerfetzt wurde, also in Westdeutschland. Ich glaube, da sind zwei Generationen notwendig. Aber wenn das kommt, ist dann auch, glaube ich, mit der ostdeutschen Identität, ist es dann auch nicht mehr so weit her. Also es ist sozusagen, es ist geboren aus der Enttäuschung einer Generation, der Generation deiner Eltern oder also meiner der Second Generation. Weil viele unter denen mit der Wende geglaubt haben, sie würden die Verlierer der Geschichte sein. Ja, ja, aber ich glaube, die Geschichte lässt sich auch nicht ändern. Also es ist sozusagen, es ist eine Maschinerie, die da abläuft, und man muss sich erstellen. Und das Reflektieren und das Bedauern retrospektiv bringt nichts. Man muss nach vorne gucken und sagen, was kann ich denn eigentlich jetzt ändern, damit Deutschland ein attraktives Land wird, also noch attraktiver als jetzt. Also was müssen wir eigentlich tun?
Ja, und ich glaube, das ist vielleicht auch was, wo ich mir denke, da gibt es vielleicht eben auch was zu lernen, eben auch aus diesen Umbruchserfahrungen, oder auch diesen Reformerfahrungen, gute wie schlechte, die es dann vielleicht einfach auch gab im Zuge der Wende, wo ich denke, auch deswegen lohnt sich, glaube ich, der Blick dahin und auch die Aufarbeitung.
Man hätte zum Beispiel aus meiner Sicht großzügiger sein müssen. Es war ein Fehler, Leuten zu sagen, du bist es nicht mehr wert, hier die Funktion zu bekleiden, weil du warst Parteisekretär in der SED. Nicht zu fragen nach seiner fachlichen Eignung, sondern sozusagen mit einer Schablone zu sagen, du kommst hier weg. Das hat man mit den Offizieren der Wehrmacht auch nicht getan und mit den SS-Obersturmbannführer. Die sind alle was in Westdeutschland geworden. Warum man nun sozusagen in der Second Generation das an der DDR ausgelebt hat, indem man Leute sozusagen kastriert hat, förmlich, das war falsch. Da hätte man hätte großzügiger sein müssen. Man hätte sagen müssen, ja, da hast vielleicht irgendwo die eine oder andere Sache falsch gemacht. Und natürlich, wenn jemand jetzt eine große Stasi-Akte gehabt hätte, das wäre ein No-Go. Aber es sind ja auch viele Leute aus ganz anderen Gründen abgesägt worden. Die hatten keine Stasi-Akte und die konnten trotzdem nichts mehr werden.
Schön, dass ihr wieder alle da seid. Das war jetzt also das wirklich der letzte Teil des Interviews, was ein sehr langes Interview, deswegen haben wir es ja auch geteilt. Es war aber trotzdem, fanden wir sehr spannend und auch sehr kontrovers an einigen Punkten. Vielleicht als erster Einstieg meinerseits, um das Interview so ein bisschen zu rahmen, eine Sache, die ich sehr schön fand daran, war, dass er das Verzeihen können so hochgehalten hat. Er hat dann so gesagt, ja, nach der Wende ist vielleicht einer der Fehler seiner Meinung gewesen, dass sich nicht genug verzeiht wurde, sagt er einerseits. Und andererseits hat er dann harte Themen und harte Thesen, die auch ein wenig starke Thesen sind, die wir jetzt gemeinsam alle noch einmal kurz diskutieren wollten. Und Saskia, vielleicht du zuerst?
Genau, ich fand diesen Teil vom Interview auch nochmal sehr interessant. Wir haben ja auch schon gesagt, dass wir das nochmal zum Anlass nehmen wollen, so ein bisschen über Identitäten zu diskutieren. Und eine Sache, die ich ganz lustig fand, war, dass er sich ganz sicher war, dass er nicht typisch ostdeutsch ist, aber natürlich bedeutet das ja irgendwie auch, dass er davon Begriff haben muss, was typisch ostdeutsch sein muss, oder zumindest andere Leute sind auf ihn zugekommen und haben ihn damit sozusagen konfrontiert. Und genau, also es scheint doch irgendeine Realität zu sein, von der er sich aber sehr stark abgrenzen will. So habe ich es verstanden.
Ungewollt ostdeutsch sozusagen, also er grenzt sich stark ab und dann andere Leute schreiben es ihm aber trotzdem zu und erkennen etwas an ihm wieder, was wir in unserer kurzen Besprechung auch ein bisschen wiedererkannt haben. Irgendjemand von euch sagte, man erkennt es ein bisschen an seinem Sprechstil an einigen Stellen. Das ist so ein schönes, getragenes, aber auch, also ich weiß gar nicht, hattest du das gesagt, Markus, dass man, aber wir wollen jetzt hier keine Identitäten festschreiben natürlich, aber uns ist schon aufgefallen, dass es manchmal so bestimmte Arten des Sprechens gibt, die wiedererkennbar sind, sage ich jetzt mal dazu.
Ja, ich weiß es nicht. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, dass in so ostdeutsche Biografien, dass öfter das Präteritum benutzt wird zum Beispiel, also so ein bisschen gestelzter das klingt, so ich ging dann nach Cambridge oder so, sowas fällt dann, könnte aber auch professoral einfach sein, also muss jetzt nicht per se ostdeutsch sein, aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist wirklich jetzt ein absolutes Vorurteil, dass Leute im Osten halt so immer so klingen, als würde sie einen Bericht schreiben oder irgendwie so, was sie jetzt gemacht haben, so dass, und das dann auch ins Mündliche rüber geht. Das war jetzt mein Vorurteilsbeitrag zu der Diskussion.
Ist auch eine schöne, harte These, würde ich sagen, Markus, dass Professoral und Ostdeutsch hier in deiner Wahrnehmung ineinander übergehen. Das gefällt mir sehr gut.
Ja, also ich habe auch so ein bisschen über seine Tendenz, das sozusagen wegzuschieben von sich nachgedacht. Und ich glaube auch, dass es ein Stück weit, also ist jetzt Küchenpsychologie irgendwie, aber dass er ja, indem er nach England ist, auch das ein bisschen musste, oder? Also ich meine, du musst ja dann auch irgendwie damit brechen. Er hat ja auch gesagt, irgendwie sein Vater selber wahrscheinlich, wenn der jetzt nicht direkt in Rente gegangen wäre zur Wende, hätte wahrscheinlich auch noch anders sozusagen auf die DDR geguckt oder anders auf diese Wendezeit. Und seine Mutter ist kurz vorher gestorben. Und deswegen glaube ich, dass das sozusagen auch ein Stück weit so ein Wegschieben von dieser DDR-Geschichte war. Und er hat ja trotzdem aber gesagt, dass er seit 76, glaube ich, schon so ein bisschen mit dem System gebrochen hat. Also ich fand das auch alles voll überzeugend, dass er sozusagen das, was er mit Ostdeutsch verbindet, hat, ist ja sozusagen 1:1 DDR und dem System trauert er halt überhaupt nicht nach.
So. Aber deswegen kann er, also die Frage ist ja, wie sehr ist das trotzdem an die Frage der Identität geknüpft? Oder andersherum, man braucht ja nicht einen positiven Bezug zur DDR, um sich ostdeutsch zu fühlen oder sich selbst als Ostdeutsche oder Ostdeutscher zu sehen.
Ist es so?
Die These würde ich jetzt mal in den Raum stellen, dass der sozusagen in der Abgrenzung dazu oder am Ende ist es ja trotzdem das Land, in dem man irgendwie geboren wurde, was also so oder so einen selber und die Familie geprägt hat. Oder allein der Fakt, dass es sozusagen nicht mehr existent ist, ist, glaube ich, was ich würde schon behaupten, das ist einfach einen automatischen Teil von einem, so wie das, also alles ist, wie man sozusagen, welcher dann doch quasi Nation man geboren wurde, so sehr das halt alles am Ende politisch konstruiert und man das irgendwie hinterfragen kann und das irgendwie ablehnen kann und sagen kann, es ist mir egal, ob ich jetzt irgendwie deutsch bin oder nicht, ich würde sagen, es bleibt halt trotzdem ein Teil von einem.
Und ich würde auch ergänzend dazu sagen, dass diese Vorstellung oder so von Staat und Zuhause oder so sich ja auch nicht immer überlappen. Also ich habe neulich in dieses Tagebuch von Bärbel Bohley reingelesen und hatte totale Schwierigkeiten immer damit zu sehen, okay, sie ist natürlich eine sehr starke Systemkritikerin und gegen den Staat und trotzdem kämpft sie mit allen Mitteln darum, in die DDR zurückzukehren, wofür sie ja auch eine Menge Leute für verrückt erklärt haben sozusagen. Und ich glaube aber, und das ist ja eine dieser Stimmen, die irgendwie in den letzten Jahren oder eine dieser Sichtweisen, finde ich, die gefehlt haben, ist dieses, naja gut, aber das ist, bedeutet halt auch der Ort, wo deine Freunde sind, deine Familie, deine Kindheitserinnerungen, auch andere positive Erinnerungen, ne? Die Leute oder nicht alle Leute haben die ganze Zeit sozusagen sich nur schlecht gefühlt in der DDR oder so.
Und das würde er doch vielleicht auch sogar unterstreichen, oder? Habe ich jetzt kurz überlegt sozusagen, also würde er da sagen, nee, stimmt gar nicht, oder würde er einfach sagen, ja, aber das heißt halt nicht, dass ich daraus eine produktive Identität machen kann oder so.
Ja, aber das ist doch dann vielleicht das. Ja, er würde das auch sagen und er würde das aber immer so, das ist dann nicht DDR-Ostdeutschland für ihn, sondern DDR-Ostdeutschland ist nur der Staat und da ist vielleicht dass er dann nur das Oben und nur den staatlichen Überbau als DDR-Ostdeutschland denken kann, ist ja vielleicht auch Ausdruck davon, dass er vielleicht ein bisschen begrenzten oder zumindest nur begrenzte Aspekte des Phänomens diskutiert werden von ihm.
Und er bezieht das ja auch ein Stück weit dann auch noch auf die Nachwendezeit. Also René fragt ja explizit sozusagen nach der Nachwendezeit und da sagt er ja auch, also aus dem Unrecht vielleicht, das den Leuten widerfahren ist, heraus, lässt sich noch keine gute Identität konstruieren. Was natürlich in dieser Überspitzung stimmt, aber die Frage ist ja, selbst wenn es nicht, also wenn wir würden es vielleicht nicht Identität nennen, sondern irgendwie Bewusstsein oder so, aber lässt sich nicht mit dieser Erfahrung zumindest was anfangen, die ja jetzt vielleicht auch uns zum Beispiel alle hier zusammengebracht hat. Also gibt es da nicht doch auch was Produktives drin?
Also mein Herr Prickels hat ja irgendwie gesagt, die Hauptskills oder die Haupterfahrungen sind sozusagen mit dem krassen Umbruch eines Systems klarzukommen und zu wissen, dass es nicht auf Dauer ist. Das ist ja auf jeden Fall schon mal ein vereinendes Moment. Das kann er jetzt sozusagen in dem Sinne ja vielleicht auch nicht haben, weil er im Ausland war oder so. Oder also vielleicht war das jetzt nicht Teil der Diskussion oder so. Ja.
Er hat es ja trotzdem erlebt und erfahren. Also es ist ja, er hat nicht seinen Job verloren. Hat jetzt da seine Karriere ging irgendwie relativ nahtlos irgendwie weiter. Aber ich glaube trotzdem, dass diese Erfahrung von, da ist was, wo man eigentlich dachte, das bleibt für immer. Und dann zerbricht es in relativ kurzer Zeit. Ich glaube, das ist trotzdem, also ja, was glaube ich für alle relevant war, aber sicherlich in unterschiedlichem Maße. Oder ich meine, eigentlich so gesehen war es ja auch ein europäisches historisches Ereignis, ne? Wo es eigentlich auch nochmal spannend wäre, eben noch so Perspektiven zu hören von Leuten, die nicht aus der DDR kommen oder nicht da waren und das ja trotzdem was sein kann, was die vielleicht total geprägt hat oder sowas, ne? Auch wenn sie in Frankreich leben oder so, als in so einer Idee von in so einer europäischen Perspektive, die er ja auch so ein bisschen, ne, anspricht, als was, dass man eigentlich sagen kann, das ist so eine Trennung gewesen, die irgendwie im großen historischen Kontext, den er immer aufmacht, ja auch falsch und künstlich und irgendwie eigentlich nicht haltbar gewesen ist.
Wobei ich da auch nochmal interessant finde, dass sozusagen falsch und künstlich und so, daran hat er ja die Trennung gesehen oder auch, dass die DDR als Überstülpen irgendwie einer Identität und das kann man aber ja für die BRD genauso sagen. Also das ist ja auch künstlich, wie jeder Nationalstaat auf eine Art irgendwie künstlich ist, weil Leute entschieden haben, dass das jetzt halt eben so ist. Und genau, da hatte ich, glaube ich, auch noch den größten Dissens mit ihm, dass ich sagen würde, dass er dann schon ein bisschen außer Acht lässt, wie das mag sozusagen künstlich erschaffen sein, aber es prägt Menschen ja trotzdem. Die Leute haben ja trotzdem irgendwie 40 Jahre in der DDR gelebt, genauso wie die Leute 40 Jahre in der BRD gelebt haben. Und da sind ja ganze Generationen reingeboren und aufgewachsen und so. Und diese Prägungen, die machen ja was mit Leuten und die stiften Identitäten. Und dann jetzt diskutieren wir ja gerade die Nachwendezeit, die wiederum Identitäten prägt auch. Genau.
Und man kann da auch noch weiter in die Vergangenheit gehen. Er bringt ja in so Brandenburg oder er bringt in so naturwüchsige Regionen oder also Provinzen oder andere alte untergegangene Königreiche dagegen in Stellung und sagt, das wäre dann die Natur gewesen. Und das waren natürlich dann auch, wenn dann konstruierte Naturen, die sind halt nur älter und wir erinnern uns an deren Konstruiertheit und an deren Untergang gar nicht mehr so gut. Und das ist genauso, ist genau dasselbe. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die DDR halt kurzlebiger war vielleicht oder auch jetzt akut auch ein bisschen der politische Gegner, möchte ich hier zugespitzt sagen, von bestimmten innerhalb der DDR lebenden und außerhalb der DDR lebenden Akteuren gewesen ist. Vielleicht ist das eher der Unterschied, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich wollte nur auch an die Vorgeschichte erinnern, dass da auch alles konstruiert war. Alles immer konstruiert, ist immer konstruiert. Und passiert aber.
Ja, aber trotzdem, also was mir noch ein bisschen fehlt ist, was ist denn jetzt unsere produktive Antwort auf diese Identitätsdebatte? Also ich kann halt dann sagen, waren 40 prägende Jahre, finde ich auch voll überzeugend. Also dass sozusagen 40 Jahre ein Land sehr prägen und dass auch die Sowjetunion sozusagen von der Zeit, die ja noch länger war, sehr geprägt war und dass auch Familien und auch Kulturen des Miteinander umgehen sozusagen einfach prägt, finde ich überzeugend. Aber was genau wäre jetzt so unser Move oder was macht so diese Debatte um so Ostbewusstsein von Valerie Schönjahn? Was genau soll jetzt diese Generation von uns sozusagen bringen, außer dass wir jetzt sagen, ihr habt uns alle in den 90ern verarscht oder so. Weiß nicht. Oder so ein Rückblicken.
Ja, das finde ich auch die total wichtige Frage, weil diese Identitätsdebatte ganz schnell auch was so eben Reaktionäres hat und was eben so Biologistisches und so was Festes irgendwie, ne, wo man sagt, ja, genau das ist jetzt das Ostdeutsche und nichts anderes. Und das ist ja, glaube ich, eine Haltung, die eben alles andere als produktiv ist. Und in die Richtung will ich auch irgendwie sozusagen gar nicht denken. Und frage mich das irgendwie auch genau, was man trotzdem damit macht. Und ich glaube, für mich ist also so ein produktives Moment, was man da vielleicht irgendwie mitnehmen kann, eben eine sozusagen mit der Perspektive zurück auf die DDR und auf diese Wendezeit, ja, dann auch Verhältnisse von heute weiter auch vielleicht auch tiefergehender zu kritisieren oder auch zu gucken, was ist, oder generell auch so, was war damals auch irgendwie nicht irgendwie richtig oder was hätte eigentlich auch anders sein sollen in der DDR, genauso wie in der Nachwendezeit und bis heute sozusagen, zu gucken, ja, was braucht es eigentlich anderes für ein gutes Leben? So, und da kann man, glaube ich, schon, also wie aus der Geschichte auch irgendwie lernen, aber eben auch aus der jüngeren Geschichte und auch, ja, eben aus dem, was Leute da heute auch noch irgendwie so beschäftigt oder was eben bisher nicht aufgearbeitet oder besprochen oder irgendwie ehrlich nochmal sich angeguckt wurde.
Ich finde zwei Sachen, die ich daran produktiv finde, sich mit dieser Zeit nochmal auseinanderzusetzen, ist halt einmal dieses Aufdecken dessen, was uns ein bisschen verloren gegangen ist in der Debatte, wie sie in den letzten 30 Jahren geführt wurde. Also vor allem diese alternativen Ansätze, die damals von ganz vielen verschiedenen Leuten probiert wurden, in Ansätzen diskutiert wurden, vielleicht sogar kurz vor der Umsetzung standen, auch die Vorstellung, dass da irgendwie sich so viel Bewegung in so ein ganzes kleines Land gebracht wurde, finde ich irgendwie interessant und sich genau diese Ansätze auch alle nochmal anzugucken. Und dann den zweiten Punkt, und ich finde so ein bisschen können wir jetzt mit der Corona-Pandemie oder so vielleicht daran am ehesten das erstmal selber nachfühlen als Generation, aber ja, davon was mitzunehmen, wie das quasi ist, wenn von heute auf morgen alles anders ist, wenn Strukturen sich einfach komplett wandeln. Das ist ja genau, bei allem, was auch Schreckliches passiert ist, ist es ja interessant, also unsere Eltern haben ja dann zum Beispiel eine ganz andere Gewissheit sozusagen, wie Realität überhaupt oder Verhältnisse in Stein gemeißelt sind oder nicht. Und genau darüber will ich sie befragen und darüber will ich was lernen, darüber, wie Veränderung funktioniert, worauf man auch aufpassen muss oder so, wenn man für eine andere Gesellschaft streitet oder eine bessere Gesellschaft.
Ja, also vielleicht kurz, also genau, ich finde, das sind ja schon viele Aspekte, die Saskia genannt hat, die wir auch immer wieder nennen, dass wir diese Erfahrungen nochmal, dass wir denen Raum geben, dass wir sie reflektieren, dass wir auch aus die gesellschaftlichen Angebote oder Utopien, die in der Umbruchszeit entwickelt wurden, auch dass wir die wieder zurückbringen. Aber wir kommen, um das mit der Identitätspolitik nochmal anzuschließen, der Unterschied zwischen dem, was Schönhirn macht und was hier wieder verhandelt wurde, ist halt, es geht nicht um Identität. Schönhirn sagt, es geht um ein Bewusstsein darum, dass es verschiedene Biografien und Erfahrungen gegeben hat und diese will sich einfach nur erzählen und denen auch Anerkennung zuteil werden lassen. Es geht nicht darum, dass Leute sich jetzt als Ostdeutsche identifizieren sollen. Das ist einfach ein Missverständnis. Und da geht man immer wieder dieser Diskussion auf den Leim. Ich glaube, das ist nicht das, was sie will. Sie hatte dann auch das Beispiel in ihrem Buch, wo sie dann ihre Freundin hat, die aus Westdeutschland, sagen wir, sie kommt aus München, ich weiß nicht mehr, kommt und die hat sich dann durch das Beschäftigen mit der ostdeutschen Geschichte und der Umbruchsgeschichte auch damit zu so ein Bewusstsein angeeignet, dass es bestimmte Unterschiede gibt zwischen ihrer eigenen privilegierten Biografie und den Biografien, die ihre Mitbewohnerin Valerie jetzt gehabt hat. Und das ist sozusagen, darum geht es. Es geht nicht darum, dass sich jetzt Leute als Ostdeutsche fühlen sollen. Es geht nur darum, dass alle, Ostdeutsch, Europäisch, Westdeutsch, egal, ein Bewusstsein dafür haben, dass es in Ostdeutschland andere Biografien gegeben hat. Und das ist ein bisschen die Sache. Und was wir dann dadurch Neues gewinnen, ist, dass wir akzeptieren, dass es interessant sein könnte, sich diese Geschichten und was dort auch passiert ist, sich anzuschauen. Das ist so ein bisschen der eine Punkt. Und dann auch aus diesen Geschichten abgeleitete Ungleichtraditionen, nenne ich das jetzt mal, dass jetzt sozusagen die Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, die Verteilung der Position innerhalb unserer Gesellschaft so ungleich ist, dass man sich das auch als Kontinuität und Ergebnis dieser Phase vergegenwärtigt. Das ist vielleicht das Zweite. Und das Dritte, was man sich auch anschauen könnte, wäre, sich die Tradition der Abwehrstrategien anzuschauen. Was er jetzt hier sagt, Ostdeutschland, ostdeutsche Identität, das ist nur ein kollektives Trauern oder so, oder diese Jammer-Ossi-Sachen. Ich würde schon markieren, dass das auch immer wieder so eine Also es wird sozusagen, man erinnert an bestimmte Ungerechtigkeiten, die passiert sind, oder bestimmte Verwerfungen in der Gesellschaft, die passiert sind, und dann kommen Leute und sagen, ach Leute, lasst mal nicht mehr darüber reden. Das ist doch hier immer wieder so Jammern, das hatten wir doch alles schon mal. Das bringt doch nichts, über das Jammern zu werden. Und ich glaube, das ist eine Abwehrstrategie, um über bestimmte Sachen, die schiefgelaufen sind, nicht sprechen zu müssen. Und ich glaube, das ist hier wieder genauso passiert. Und ich finde es auch wichtig, sich sowas anzuschauen.
Na, ich wollte nochmal ergänzen, dass es ja auch nicht nur um Vergangenheit dabei geht, sondern Oberender hat das, glaube ich, in seinem Buch auch nochmal ganz gut rausgeschält. Die gleichen Leute haben ja weiterhin diese Erfahrungen, die sie in der Wendezeit gemacht haben, also als Akteurinnen und Akteure der Einheit und so weitergetragen. Also Schäuble hat sein Wissen mitgenommen in diese Griechenland-Krise oder in die Finanzkrise 2008, und es sind zum Teil dieselben Akteure, die mit den gleichen Methoden weitergearbeitet haben. Das ist ja nichts, was einmalig da war, sondern daraus haben ja auch in verschiedentlich sozusagen Leute gelernt, in ganz unterschiedlicher Weise. Und genau, das in so einen Kontext zu setzen und so diese Kontinuität sich auch anzugucken, finde ich auch produktiv.
Na, ich also verstehe das so, und das ist natürlich dann vielleicht wirklich die Frage, wie, also wenn man diese vertritt, quasi auch eine westdeutsche Person kann ein ostdeutsches Bewusstsein haben, aber quasi keine
ostdeutsche. Nee, ein Bewusstsein für die ostdeutsche Geschichte, nicht ein ostdeutsches Bewusstsein.
Ein Bewusstsein für die ostdeutsche Identität.
Für die ostdeutsche Geschichte.
Ja, für die ostdeutsche Geschichte, aber kann quasi keine ostdeutsche Identität haben, weil sie kommen
nicht aus Ostdeutschland. Das würde sie zumindest nicht als Ziel formulieren.
Ja, genau, also da, so würde ich halt den Unterschied irgendwie sehen, dass es halt dann die Identität dann halt doch was mit Herkunft sozusagen zu tun hat. Darüber kann man vielleicht irgendwie streiten. Das, was aber, also so wie ich Markus sozusagen verstehe in der Frage, was macht es halt produktiv, das ist vielleicht wirklich nicht so relevant, wie man es irgendwie genau nennt, oder können es jetzt auch Ostdeutsche sozusagen und Westdeutsche irgendwie oder europäische Leute aus anderen europäischen Ländern irgendwie haben, sondern ist es halt dann eben nicht die Frage, okay, ist man das jetzt oder nicht, sondern was macht man irgendwie mit der Haltung, oder nimmt man sozusagen die auch der Art irgendwie bewusst oder eben irgendwie auch strategisch einzusagen, ja, solange es sozusagen diese Lohnunterschiede gibt, solange es irgendwie die Unterschiede in irgendwie, ja, Vermögen und so weiter gibt, was wir jetzt alles irgendwie bisher irgendwie hatten, an meinetwegen auch die Möglichkeit, irgendwie gute Arbeit zu finden, Versorgung, also solange das da Unterschiede gibt, braucht's ein ostdeutsches Bewusstsein oder eine ostdeutsche Entität als irgendwie was, quasi ein politisches Instrument, um dagegen vorzugehen, sozusagen. Und dann braucht sicherlich irgendwie, so gesehen, alle Menschen, die da irgendwie politisch interessiert sind, dann so eine Haltung irgendwie einzunehmen, so gesehen, egal woher die kommen, könnte man jetzt eine These formulieren. Aber es braucht irgendwie diese Begrifflichkeit, sozusagen, oder man kommt halt nicht drum herum, das zu besprechen zu müssen, weil es ja offensichtliche Unterschiede gibt und offensichtlich Unterschiede in dem, was einen irgendwie eben kulturell auch geprägt hat, in dem, ja, ne, welche Helden und Heldinnen man halt irgendwie gut findet, ob man irgendwie weiß, wer Juri Gagarin ist oder auch nicht oder so. Also das ist halt schon so, wenn ich, ja, ist, vielleicht kommt man da irgendwann, ist es irgendwann nicht mehr relevant. Das ist ja dann auch das, ne, André macht ja auch diese These, ja, das braucht man halt irgendwie eigentlich nicht, weil es geht um viel wichtige, größere Themen. Ja, vielleicht braucht man es irgendwann nicht mehr, aber gerade, glaube ich, braucht man es halt doch, also würde ich sagen, offensichtlich ganz stark in dem politischen Diskurs sozusagen, nicht als sozusagen was Biologisches oder so.
Naja, das ist auf jeden Fall eins der großen Themen gewesen, was wir hatten, was so ein bisschen eine zweite Sache, die bei mir noch aufgefallen ist, und ja, sie geht nicht zu weit weg, aber so irgendwie fand ich es auch ganz schön hart, wie er so sagt, 50 Jahre DDR, das war einfach nur ein einziger großer Fehler, das hat mich auch länger noch, oder fand ich ganz schön hart gesagt, da habe ich gedacht, wenn ich jetzt in diese 50 Jahre mitbekommen hätte zu einem bestimmten Teil, wäre ich vielleicht ganz schön verletzt davon oder wäre ich irritiert davon, dass das hier so weggeschoben wird. Naja, aber das ist so ein bisschen, eine Sache, die vielleicht auch von seiner gesellschaftlichen Positioniertheit halt beeinflusst wird. Er war so eine Art Elite davor und er hat es auf seine Art und Weise geschafft, auch DDR, also auch auf, nach der DDR eine Elitenposition einzunehmen. Und das ist auch vielleicht, wie fandet ihr diese spezifische Rolle, diese spezifische Sprechposition von ihm? Habt ihr da etwas, wie würdet ihr diese Sachen verbinden oder wie denkt ihr, dass ist es, hat es vielleicht beeinflusst, was er jetzt sieht oder warum er sich nicht als Ostdeutscher fühlt oder wie seht ihr das, seinen Elitenstatus auf der einen Seite könnte man?
Ich habe eine Antwort auf eine Frage, die nicht gestellt wurde. Also ich wollte nochmal was anderes ansprechen.
Das für die offene Runde hier, das wogt ein wenig hin und her, das Gespräch, aber das ist vielleicht auch mal ganz interessant.
Dann würde ich nochmal was sagen. Also ich habe mich jetzt ein bisschen gefragt, André Rosenthal ist ja trotzdem in der DDR aufgewachsen und er hat ja, also es gab ja Literatur in der DDR und es gab sozusagen Musik und es gab auch irgendwie eine Kultur, die, glaube ich, auch so ein Stück weit geschlossen war und auch irgendwie mit dem Ostblock verbunden war. Er sagt ja, er hat schon relativ früh damit abgeschlossen, mit diesem System und so. Aber ich frage mich ja doch, hat man das dann alles sozusagen weggewischt? Gab es dann nichts irgendwie, was eventuell in der Theaterkultur oder so, was ja auch irgendwie einen progressiven Kern hatte, was irgendwie mit rüber gerettet werden konnte oder so? Das frage ich mich die ganze Zeit, wo sind denn diese ganzen Marker hin? Also da will ich jetzt gar nicht davon reden, dass sozusagen alle Ossis die gleiche Kultur haben, aber auf jeden Fall gab es ja eine sozusagen Theaterlandschaft und auch Literaturlandschaft, die irgendwie einfach deutlich anders war als im Westen auf jeden Fall. Und das frage ich mich so ein bisschen, was man eigentlich mit der macht, wenn man dann ins Ausland geht und dann sagt er hat gar nicht so einen Culture Clash gehabt mit England, ne? Weil sozusagen irgendwie war ja schon ein paar Mal in England und in den USA auch vorher. Aber ich frage mich ja trotzdem, irgendwie so 2-3 Bücher nimmt man doch mit und irgendwas muss ja da drin stehen oder irgendwie so ein paar Sachen muss man doch mitnehmen als Gepäck aus der DDR, zumindest eher. Mir jetzt nicht so doll, aber...
Ja, ich kann ihn ja nochmal befragen. Wir machen noch ein Interview.
Steile These, die Kultur ist noch da und sie wird von den Leuten, die früher in Ostdeutschland gewohnt haben, in ihren Kämmerchen aufbewahrt und vielleicht in Teilen... Ich mag ja so Momente. Meine Oma gibt mir irgendwann, hier Daniel, du bist ja so mit Theater, hier nimm mal dieses Majakowski-Buch. Und dann habe ich das Majakowski-Buch so durchgeguckt und so. Danke Oma an dieser Stelle, liebe Grüße. Aber doch war ein schönes Buch, ne? Schöne Bilder und so Gedichte und so. Aber es hat mich jetzt nicht emotional erreicht, vielleicht weil da schon so eine gewisse Distanz sich eingebaut hat und so. Aber das ist die steile These, Markus. Im Kleinen, weil es ist ja so, ne, die DDR hat anders funktioniert. Die Bücher waren super günstig. Alles wurde auf sozusagen durch Bezuschussung es gibt tausende, also viel mehr Bücher als das heute und das waren dann auch alles so Theaterstücke und so, das ist vielleicht an einigen Stellen da und was in den Gebäuden an Kultur verbaut wurde, fällt gerade langsam auseinander. Gibt's ja auch, habe ich schon mal drauf hingewiesen, diesen schönen Instagram-Account, aber das vielleicht nur als kurze Impulse dazu. Gerne du, Saskia.
So, noch mehr Bücher als heute, das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Naja, also ich meine, wenn ich es richtig einschätze, dann war André Rosenthal auch schon zu DDR-Zeiten sehr zielstrebig und man wird ja nicht mal eben so Spitzenwissenschaftler. Ich glaube, er wird auch sehr viel Zeit und Kraft und Energie und Gedanken an sein Studium und die Wissenschaft gegeben haben. Und dann hatten wir, glaube ich, bei Oberender ja auch schon mal dieses Thema der inneren Migration und auch, das ist ja auch eine Generation gewesen, die, glaube ich, viel an diesen ganzen kulturellen Sachen sich auch aus dem Westen schon irgendwie besorgen konnte. Deswegen glaube ich trotzdem natürlich auch, wie du das ansprichst, Markus, dass das so, dass er geprägt ist davon irgendwie, aber ich glaube, dass es auch oft schwer ist, das greifbar zu machen oder genau zu benennen oder zu sagen, das sind die 3 Bücher, die ich mitgenommen habe, die mich geprägt haben oder so. Jedenfalls bin ich da manchmal ein bisschen skeptisch, wenn Leute dann sagen, das ist dieses eine Buch oder so. Aber jetzt genau,
finde ich voll richtig. Das war auch eine zugespitzte Frage, ehrlich gesagt, gerade von mir, weil sozusagen ich will mal wissen, sozusagen ist das Kulturerbe der DDR, sozusagen gab es da nichts, was irgendwie jenseits von diesem Systemdenken und diesem Vermieften, was ich auch voll verstehe, gab es da sozusagen nichts. Also auch Oberender hat ja irgendwann so gesagt, naja, es gibt halt Ostkünstler, die sozusagen auch in der DDR nischig waren, aber ne, die wurden sozusagen nicht gehoben im wiedervereinigten Deutschland und wir versuchen das jetzt so ein bisschen mehr, die wieder zu pushen. Und unser guter Freund Reiko Hannemann hat ja auch einen Podcast und da haben sie ja über den Sobotnik geredet zum Beispiel. Und das finde ich so eine interessante Institutionen einfach, die es im Osten gab, ne, irgendwie so eine gemeinsame, ich glaube in Schwaben heißt es Kehrwoche, ich weiß nicht, ob das das gleiche ist, aber so, ne, zusammen putzen irgendwie oder den Kiez schöner machen, und es gibt ja irgendwie so Sachen, die vielleicht existiert haben, die aber verschüttet worden sind, naja.
Ja, auch, ich finde, also vielleicht haben wir es heute sogar wieder mehr, aber nochmal, das habe ich mir auch nochmal bewusst gemacht, zu DDR-Zeiten lief ja viel mehr auch an gesellschaftlicher Debatte über Literatur, also über, natürlich total eingeschränkt und zensiert und so weiter, aber sozusagen, und dementsprechend auch verklausulierter, aber genau, viele Debatten wurden dann doch, musste man quasi sich selber dekodieren über so Bücher, und das finde ich, ist eine ganz interessante Form, die so ein bisschen, ich will nicht sagen verloren gegangen, weil natürlich haben wir auch Bücher, über die wir diskutieren und die irgendwie Debatten auslösen und so, aber es ist schon anders auf jeden Fall. Aber das finde ich auch nochmal einen spannenden Zugang.
Ja, vielleicht, also eine Sache, die du da ansprichst, Saskia, das ist halt dann tatsächlich eine Gefahr, etwas, was wirklich verloren gehen wird irgendwann, diese Debatten über Bücher oder auch diese, ich glaube, in Russisch ist es Samizdat oder so, diese Art von durch unter der Hand weitergegebenen Literaturen und Austauschformate, die werden, glaube ich, zu vielen Teilen, werden die schon archiviert oder es wird versucht, die zu archivieren, aber da ist auf jeden Fall sehr viel auch verloren gegangen, fällt mir dazu ein. Und ja, die Frage, ob wir heute noch so eine ähnliche Debattenkultur haben, finde ich schwer zu beantworten. Ich wollte auf jeden Fall VEB Orange hier noch reinwerfen, ist vielleicht ein komischer Hinweis, aber es gibt ja sozusagen auch so kleine Geschäfte und so, die das dann aber halt in so einer kapitalistischen Form tradieren und dann für teuer Geld die alten DDR-Objekte weiterverkaufen. Aber eine Sache, die mir positiv aufgefallen ist, ich möchte die Person nicht namentlich benennen, aber eine mir bekannte, oder anders, ein mir bekannter Professor hat jetzt das DDR-Design von Stühlen und Raumeinrichtungsgegenständen tatsächlich wieder erfunden. Ich glaube, es gibt auch tatsächlich einfach wieder so einen Umbruch, der sich an diese DDR-Kulturgeschichte jetzt wieder anzunähern scheint. Also vielleicht ist einfach genug Zeit vergangen, über diese Wunden hinweggegangen sozusagen, dass da jetzt das Interesse zurückkommt.
Also auf Instagram sieht man jetzt auch immer mehr diese Stringregale aus DDR-Zeiten, sind gerade sehr, sehr beliebt. Ich habe vergessen, die haben so einen eigenen Namen, aber ja.
Und die Beutel, jeder hat jetzt einen Beutel, so einen Beutel, diese Kulturbeutel sind auch, also die mit den Maschen, wisst ihr die?
Ja, aber ich verstehe, was ihr sagen wollt, aber das überzeugt mich irgendwie noch nicht so ganz.
Ich frage mich halt auch, also was, oder andersherum, also eine Erinnerung oder ein Ausbuddeln oder Wiederbeleben und sich wieder angucken von eben Künstler und Künstlerinnen oder genau Musik, also DDR, ich glaube, das ist ja nicht zum Selbstzweck. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Vorwurf dann so an Design oder an Mode. Das, was doch dahinter steht, ist doch dieses auch eine Anerkennung der kulturellen, des kulturellen Erbes, der Erinnerungen von dem, was irgendwie eben zu der Zeit wichtig war und mit welche Ideen auch daran geknüpft waren, die dann halt im Theater, in der Literatur verarbeitet wurden. Sicherlich im Rahmen auch einer gewissen Staatskunst, aber auch daran wurde sich ja abgearbeitet oder das wurde literarisch und künstlerisch ja auch produktiv gemacht und nicht genau das, was man, also wir haben ja am Anfang schon über diese Frage von so diesem produktiven oder genau so diesem Begriff produktiv irgendwie diskutiert, und ich komme mal wieder darauf zurück zu sagen, am Ende geht es doch darum, dass das sich damit auch was gesellschaftlich oder politisch irgendwie bewegt oder irgendwie sagt, gut, ja, es gab halt auch die und die Perspektiven oder hier wurde halt das auch theoretisch oder gesellschaftlich irgendwie anders gedacht und es gab irgendwie andere Auseinandersetzungen oder Ideen von eben was kollektiver zu machen oder zu denken gegenüber so einem sehr, sehr starken Individualismus oder die Frage von einfach so uneingeschränktem Konsum, der irgendwie heute halt möglich scheint und der halt in der DDR an vielen Punkten vielleicht nicht möglich war und damit aber auch eben Dinge einen ganz anderen Wert irgendwie hatten, weil man sie halt nicht einfach mal ad hoc ersetzt hat, sondern man hat sie halt repariert, man hat ist halt ewig irgendwie Büchern hinterhergerannt oder war irgendwie, genau, irgendwie oder hat halt Schallplatten ganz anders und bewusst irgendwie gekauft. Und das, weil ich das sagen, das sind halt Sachen, vielleicht trägt sich das auch nicht weit genug, weil am Ende bleiben ja trotzdem bleibt die konkrete Frage, wie soll Gesellschaft oder kann Gesellschaft anders aussehen, als sie heute sozusagen im Kapitalismus irgendwie aussieht. Und da ist dann vielleicht die DDR oder die Sowjetunion am Ende halt, naja, hat er doch nicht die Antworten geliefert, die man vielleicht irgendwie erhofft hat, oder dann will man irgendwie auch nicht zurück. Aber es sind so, finde ich, so vielleicht sowas wie Ansatzpunkte oder so kleine Puzzlesteine, sich doch anzugucken, ja, was waren denn die Auseinandersetzungen und was kann man von denen heute irgendwie eben so mitnehmen oder nochmal verändern oder anpassen, um irgendwie das System, was wir halt heute haben, grundsätzlich eben zu kritisieren oder und neue Entwürfe halt zu kreieren, wie es denn anders gehen kann. Weil das ist ja auch so das Gefühl, naja, der Kapitalismus hat irgendwie gewonnen, also ist es jetzt das Nonplusultra, hat sich ja gezeigt. Und da irgendwie wegzukommen und sagen so, nee, braucht was Neues, da kann das, glaube ich, vielleicht helfen. Und das wäre so meine Hoffnung, dass man da vielleicht nochmal Dinge entdeckt.
Eigentlich finde ich das schon ein schönes Schlusswort. Trotzdem hau ich nochmal oder sage ich einfach nochmal was dazu. Nein, nicht genau. Genau, diese Ansatzpunkte irgendwie finde ich auch total gut. Oder ich finde auch dieses einfach auch nochmal eine alternative Vorstellung zu bekommen oder zu wissen, gar nicht allzu langer Zeit oder gar nicht allzu fern im Ort oder so, haben Leute das anders gemacht oder wenigstens anders probiert. Und auf jeden Fall mit aller Kritik, die daran zu üben ist, sich das auch anzuschauen. Aber genau, ich